Ja, wenn man jetzt nochmal die Umbildung sich vornimmt, wenn der Herr den Menschen nicht in jedem, selbst im kleinsten Augenblick leitete, würde er vom Wege der Umbildung abweichen und zugrunde gehen. Und das ist jetzt die Kernaussage, die jetzt auch gleich nochmal als Bild dargestellt wird und die mir jetzt bei diesem Vortrag am wichtigsten ist. Damit wir ein ganz deutliches Bild haben, für mich war es also eine wunderbare Sache, mir deutlich zu machen, wie der Herr in uns bis in das Allerkleinste hinein wirkt und uns führt. Und das ist sowohl für unsere Demut wichtig, aber auch für unser Vertrauen und für unsere Gelassenheit in den geistigen Dingen. Und nun wollen wir uns das hier nochmal ansehen. Ich wiederhole jetzt nochmal diesen Satz: Wenn der Herr den Menschen nicht in jedem, selbst im kleinsten Augenblick leitete, würde er vom Weg der Umbildung abweichen und zugrunde gehen. Und das kann man sich jetzt so vorstellen. Jede einzelne Veränderung oder Variation im menschlichen Gemütszustand bringt eine Veränderung und Variation in der Reihenfolge der gegenwärtigen und der daraus folgenden Verhältnisse mit sich. Also jede einzelne Veränderung und Variation im Gemütszustand bringt eine Veränderung und Variation in der Reihenfolge der gegenwärtigen und der daraus folgenden Verhältnisse mit sich. Wie viel mehr noch beim Fortschreiten, und jetzt versuchen wir uns das mal als Bild einzuprägen, wie viel mehr noch beim Fortschreiten in Ewigkeit. Man kann es vergleichen mit einem abgefeuerten Geschoss. Der geringste Fehler beim Zielen würde bei einer Entfernung von einer oder mehreren Meilen dazu führen, dass es weit daneben ginge. Dasselbe geschehe, würde der Herr die Zustände des menschlichen Gemüts nicht in jedem kleinsten Augenblick leiten. Dasselbe geschehe, würde der Herr die Zustände des menschlichen Gemüts nicht in jedem kleinsten Augenblick leiten. Der Herr tut das mit Hilfe des Gesetzes seiner göttlichen Vorsehung, zu denen es auch gehört, dass der Mensch selbst den Eindruck hat, er leite sich selbst. Also an diesem Bild, denke ich, ist es so klar, dass der Herr immer und überall im Allerkleinsten ja gewissermaßen gezwungen ist, uns so zu leiten, dass wir in eine Richtung gehen, die er vorgesehen hat. Wir sind ja ein ganz bestimmter Gedanke Gottes, der im Homo Maximus auf einer ganz bestimmten Stelle mal sein geistiges Leben führen wird. Das heißt, er muss hier in diesem Leben es so leiten, dass wir an eine bestimmte Stelle hingeleitet werden. Und trotzdem muss er es auf eine Art machen, die uns ihm nicht im Allergeringsten unseren freien Willen einschränkt. Das ja erst einmal auch wie ein Widerspruch erscheinen könnte. Hier geht es weiter. Jeder Mensch lebt nach dem Tod in Ewigkeit weiter und erhält entsprechend seinem irdischen Leben entweder einen Platz im Himmel oder in der Hölle. Himmel und Hölle müssen daher in einer Form sein, die als Einheit wirkt. Niemand kann in dieser Form eine andere Stelle einnehmen als die ihm gemäße. Die höllischen Formen, oder man könnte vielleicht sagen, die höllische Organisation, also der Himmel ja mit dem natürlichen, geistigen und himmlischen Sphären und die Hölle entsprechend auch, stehen in einem genauen Entsprechungsverhältnis. In jedem einzelnen Aspekt der Zuständigkeiten der Bewohner. Das heißt nicht, dass überall solche Bewohner sein müssen, denn es wird ja immer versucht, den himmlischen Zustand zu erreichen. Aber wenn das nicht gelingt, ist es der entsprechende höllische Zustand, wo dann eben auch weiter. Das heißt, es müssen solche, ja, wir können uns, die wir in Zeit und Raum leben, ja mehr als eine Organisation vorstellen vielleicht. Aber eigentlich müsste man versuchen, es sich zuständig vorzustellen. Das heißt, dass da entsprechende Dinge sind, die ja, zusammengehören, wie eine Form sind, im Negativen wie im Positiven. Gut, lassen wir es, weil es wird auch einfach sonst auch zu viel in der Assoziation. Mir geht es jetzt darum, dass man den Kerngedanken beibehält und jetzt nicht zu weit ausschweift, weil der Kerngedanke, den wir heute eigentlich mitnehmen sollten, möglichst, ist eben der, dass es vom Großen, vom Geistigen her betrachtet, von Gott her notwendig ist, dass er uns wirklich leitet, bis ins Einzelste, weil sowohl Himmel als auch Hölle sind ja in einer absoluten Ordnung. Und wir sind ein Teil dann dieser Ordnung. Und würde jeder irgendwo zufällig, wie es eben seine eigenen Zuständigkeiten sind, irgendwo, dann wäre alles verloren. Nicht? Man muss sehen, dass wir in einer absoluten Ordnung leben, wenn es uns natürlich auch keineswegs so erscheint und auch nicht erscheinen darf. Denn es muss uns so erscheinen, als ob alles aus uns kommt und ja, dass wir eine völlige Freiheit haben, die wir auch tatsächlich haben, in dem Sinne, dass wir uns für das Negative oder das Positive entscheiden können. Aber entsprechend trotzdem wird alles so geleitet, wie es im Plane Gottes liegt und nicht, wie es in unserem Plan liegt. Aus allem folgt, dass die Menschheit der ganzen Welt unter der Leitung des Herrn steht und jeder Mensch von Kindheit an bis ans Lebensende im Einzelsten vom Herrn geleitet wird, der die ihm gemäße Stelle vorhersieht und zugleich vorsieht. Und nun ist natürlich die Frage, und das hat ja nun gerade hier mit unserem Thema zu tun, woher kommt und was ist die eigene Klugheit? Und auch das hier ist ein sehr eindrucksvolles Bild. Ähnlich wie im Samenkorn das Streben liegt, Frucht zu bringen und sich zu vermehren, liegt im Innersten der Eigenliebe, der Wille verborgen, ganz groß, oder wenn es nur möglich wäre, sogar Gott zu werden. Diese Eigenliebe, mit der wir ja geboren sind, und die Weltliebe, also nichts Besonderes für uns eigentlich, das heißt, in dieser Eigenliebe, in der wir geboren werden, liegt eben dieses, wie in einem Samenkorn, dieser Drang, dass wir ganz groß sind. Das drückt sich jetzt in der Weise aus, dass wir sehr aktiv werden und das auch werden müssen und werden sollen. Nicht, denn wir wollen uns, sagen wir, behaupten, sagen wir es mal so, im Beruf oder auch in der Familie oder auch in der Gesellschaft. Und dann haben wir unsere Begabungen, unsere Talente, wie es so schön heißt, die ja auch ausgebildet werden, wo wir auch möglichst dann besser sein wollen als andere. Ich sage das jetzt nicht negativ, sondern Das ist ja diese sogenannte Ich-Entwicklung, die wir hier gehen müssen. Das heißt, der äußere Mensch setzt sich quasi in der Welt durch und lernt dann aber schon allmählich, dass das nicht im Sinne Gottes ist. Ich meine, wir haben ja eine Ausbildung schon in der Schule, eine religiöse, und kennen, wie gesagt, auch schon die Gebote und so weiter und lernen aber auch etwas von Nächstenliebe. Wir kennen die Begriffe der Gartenliebe, der Kinderliebe, der Freunde und so weiter. Wir lernen also mit der Zeit, dass wir nicht nur Egoisten sein können, sondern dass es ja auch nicht so weit bringt und dass es ja auch unerfreulich ist in jeder Hinsicht und so weiter. Das heißt, auf allen Gebieten lernen wir das. Und trotzdem ist aber immer natürlich der Drang da und wir müssen uns immer auch selbst beobachten, wo sind wir jetzt dabei im eigenliebigen Sinne. Aber natürlich, und das finde ich immer ganz wichtig, dass wir auch sehen, solange wir auf dieser Welt im Äußeren sind, wir uns natürlich hier auch genau mit diesen Eigenschaften irgendwie behaupten müssen bis zum gewissen Grade. Nur, dass wir es eben erkennen und auch beobachten, nicht? Und sehen, was ist jetzt noch okay und auch notwendig, was ist auch wirklich, sagen wir mal, Kraft, die wir brauchen hier und was ist aber eben schon irgendwo negativ einzuschätzen. Es gehört zum Wesen der Eigenliebe, also im Extremfall, nur im Extremfall, eines nur sich selbst liebenden, auf sich bezogenen Menschen, nur sich über alles zu ehren und keinem anderen gewogen zu sein, der ihm nicht ebenfalls über alles ehrt und achtet. Er hasst andere in ähnliche Menschen, will er doch allein geehrt und bewundert werden. Das klingt jetzt, sagen wir, sehr ausschließlich, aber in abgewandelter Form und in abgestufter Form, ich habe das selbst sehr oft so selbst beobachtet, an mir auch. Es ist ein Satz, wenn das jetzt mal schriftlich vorliegt, den man durchaus auch mal in sich selbst reflektieren kann. Der klingt ziemlich harmlos, weil man denkt, das ist jetzt hier als Extrembeispiel dargestellt. Also wenn jemand nur, sagen wir, eigenliebig ist. Wir sind aber nicht nur eigenliebig. Wir sind ja ein Misch, gemischt. Wir sind so und auch so. Aber das ist schon ein Aspekt, der immer wieder durchdringen kann und vielleicht auch da und dort mal durchdringt, damit wir es in uns auch erkennen und auch vielleicht ablegen können. Ich kann es ja vielleicht noch einmal lesen, diesen kleinen Absatz, und versuchen wir mal, uns selbst darin zu finden. Wenn man es also jetzt nicht im Extremen nimmt, sondern so in abgestufter Form. Es gehört zum Wesen der Eigenliebe eines nur sich selbst liebenden und auf sich bezogenen Menschen, nur sich über alles zu ehren, also alles nur für richtig und für gut zu finden, was man selbst denkt und tut, und keinem anderen gewogen zu sein, der ihn nicht ebenfalls über alles ehrt und achtet, das heißt, der ihn nicht in allem beipflichtet. Er hasst andere in ähnliche Menschen, will er doch allein geehrt und bewundert werden. Wie gesagt, das ist dem Menschen meist so nicht bewusst, ganz klar. Aber es ist, wenn man sein Leben so reflektiert, wird es einem schon klar, dass es nicht nur andere betrifft, sondern dass es auch mit einem selbst zu tun hat. Nun gibt es aber keine Art von Liebe ohne einen ihr entsprechenden, es ist hier so ausgedrückt, Genossen. Und der Genossen der Liebe oder des Willens im Menschen wird, wie bereits gesagt, als Verstandestätigkeit bezeichnet, also das, was zusammengehört. Und weil die Eigenliebe ihrem Genossen, also der Verstandestätigkeit, ihre Liebe einflößt, also in diesem negativen Sinne, also ich bin der Beste, ich weiß alles, ich will alles, wird sie zum Hochmut oder Dünkel, schauen wir mal besonders so in der Wissenschaft vielleicht, der eigenen Einsicht. Nicht? Also wenn man von sich völlig überzeugt ist, wenn man auch vor allen Dingen seine eigenen Interessen immer wieder in den Vordergrund stellt, dann kommt Ehrgeiz natürlich rein, nicht? Jede Menge. Ich würde sagen, bei Künstlern und Wissenschaftlern ist es besonders stark ausgeprägt. Dann ist da natürlich sehr schnell auch ein eigener Dünkel da. Und dann sagt Swedenborg, und daher kommt die eigene Klugheit. Das ist das, was man eben als seine Klugheit definiert und ganz fest auch als Klugheit ansieht, wenn es auch eingebildet sein mag. Da nun die Eigenliebe danach strebt, allein Herr der Welt, und wenn es auch nur die eigene kleine ist, und zugleich damit auch Gott zu sein, leben die von ihr abgeleiteten Begierden zum Bösen aus ihr, ebenso auch die Erkenntnisse der Begierden, die nichts aus Schlauheit sind. Also es ist klar, aus dieser Eigenliebe kommen eben dann auch diese Begierden zum Bösen und die Erkenntnisse der Begierden, die nichts als Schlauheit sind. Dasselbe gilt für die Lustreize der bösen Begierden und die daraus entstehenden Gedanken, die falsch sind. Sie, also die Gedanken, sind alle gleichsam Sklaven und Diener ihres Herrn, also dieser Neigungen der Liebe, die da zugrunde liegt, die ihm bei jedem Wink folgen und sich gar nicht bewusst sind, dass sie nicht selbstständig handeln, sondern nur getrieben werden, nämlich von der Eigenliebe aus dem Dünkel eigener Einsicht. In allem Bösen verbirgt sich also von seinem Ursprung her die eigene sogenannte Klugheit. Also die eigene Vorstellung von den Dingen, wie sie sind, und dann die Begründungen danach natürlich. Da ich das eigentlich will, da es mich treibt, da das meine Grundliebe ist, habe ich natürlich auch die entsprechenden Begründungen dazu. Das ist ja ganz klar, die eigene Klugheit dazu. Ich kann das wunderbar darstellen, da es so und nicht anders sein kann. Das gibt es nun zartsam überall. Und da sagt Swedenborg halt dazu, die Natur, also das Alleräußerste, die Hülle sozusagen, die alles hat, die Aufnahmegefäße, sind an und für sich tot. Und das Eigene des Menschen, das, was ich diese Eigenliebe eben und die Weltliebe, das ist eben die Hölle im Menschen. Und daraus muss er erlöst werden. Die Eigenliebe könnte man insofern auch wirklich den Teufel im Menschen bezeichnen. Also in dem Sinne, wie es jetzt dargestellt ist. Nicht? Also nicht jetzt, wenn wir es so differenziert haben, weil die Eigenliebe ist ja auch notwendig, das wissen wir jetzt alles, aber in dem Sinne als den Gegenpol dazu. Da ist es eben das Teuflische. Wir kennen ja diese Zahl 666, der Engel, die göttliche Liebe mit 600, die Nächstenliebe mit 60 und die Eigenliebe mit 6 und den Teufel die Eigenliebe mit 600, die Nächstenliebe mit 60 und dann die göttliche Liebe mit 6.